philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute ein Thema, das kaum aktueller sein könnte, nämlich das Thema Migration, Migrantinnen und Migranten. Und wir haben als Gesprächspartnerin eine Kollegin, die am Institut für Philosophie einen Lehrauftrag hat und die, wie sie gleich zu Beginn in den Vorbereitungsüberlegungen gesagt hat, selbst migrantische Erfahrungen hat. Der erste Punkt, der darauf hinweist, ist, dass ich sie gefragt habe, dass ich nicht recht weiß, wie man ihren Namen aussprechen soll. Boteva Richter, Bianca Boteva Richter oder Boteva Richter. Ich weiß es jetzt, man spricht korrekt von Boteva Richter. Und sie hat einen Artikel in Polylog geschrieben, der mich aufmerksam gemacht hat auf ihre Expertise. Man sollte noch dazu sagen, dass sie auch im WIGIP, in der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, im Moment Präsidentin ist, glaube ich.
Nicht mehr. Ich wurde von Hans Schäcksholm abgelöst. Ja, ich bin ehemalige Präsidentin.
Ehemalige Präsidentin. Ja. Das Internet ist doch nicht ganz so up-to-date, wie man immer meinen sollte. Oder? Die Arbeit über Migrantinnen, Migranten, Migration ist eine theoretische Schlussfolgerung und ein theoretisches Ergebnis aus auch einer anhaltenden Arbeit mit Migrantinnen, die mit Sprache und mit Sicherheit auch mit Akkommodation und dem ganzen Themen- und Problemkomplex zu tun hat. Ich denke, wir fangen sinnvoll an, ein bisschen etwas zu hören von dem, wie sich die Migrantensituation in Wien im Moment darstellt.
Ja, die Migrantensituation im Moment in Wien ist, wie wir wissen, sehr divers. Wir haben viele neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich neu einbringen. Auf jeden Fall Flüchtlinge und auch andere Migranten, die neu eingetroffen sind und die Situation auf eine neue Art und Weise herausfordern, organisieren und konstituieren lassen. Ich arbeite jeden Tag, wie wir kurz vor der Sendung gesprochen haben. Ich unterrichte nicht nur theoretisch am Institut für Philosophie an der Universität Wien, sondern unterrichte auch Deutsch für Migranten und Migrantinnen und arbeite jeden Tag praktisch sowohl mit neuen, sozusagen neu angekommenen Migranten, die erst seit paar Wochen oder paar Monate da sind, als auch mit Migrantinnen und Migranten, die seit vielen Jahren in Wien sind und anscheinend immer noch nicht auch über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich hier wohlzufühlen, sich hier beheimatet und situiert zu fühlen und ihren ausbildungsangemessenen Grad eine Arbeit finden zu können.
Eine Sache, die jetzt auffallend war, wie Sie gesprochen haben von einer neuen Situation, habe ich mir gedacht, oh ja, das muss eine ziemlich neue Situation sein. Wir wissen, dass es eine ziemlich neue Situation ist. Noch zu Beginn dieses Jahres gab es große Streitigkeiten um 4.000 Personen in Dreiskirchen und große Widerstände, auch eine Solidaritätswelle, glaube ich, kann man sagen. Also wir waren irgendwie so weit, dass die Mehrheit in vielen Orten und auch in vielen Medien in die Richtung tendiert hat, zu sagen, das sind menschenunwürdige Zustände, da muss man etwas tun, das müssen wir mit neuen Bemühungen irgendwie aufzufangen versuchen. Und dann kommen plötzlich 40.000 und 400.000, also jetzt nicht gerade in Österreich, aber In Österreich auch gehörig viel, also von der Zahl her unverhältnismäßig größere Herausforderungen. Plötzlich scheint das, was am Anfang des Jahres war, gleich ein bisschen ein Kinderspiel zu sein. Ich komme dann schon auf die Theorie, aber vorher möchte ich doch fragen, wie wirkt sich dieser Wechsel in der Größenordnung, wie wirkt sich denn das aus?
Meinen Sie jetzt in der täglichen Arbeit mit Migrantinnen und Migranten? Ja. Ja, es wirkt sich insofern aus, als die Gruppen, die Deutschgruppen, die von zwischen 10 und 15 Personen bestehen und verschiedene Niveaus haben, verschiedene Sprachniveaus haben, noch heterogener geworden sind, als sie sowieso schon waren. Und man merkt vor allem in den letzten Monaten eine Spannung auch innerhalb der Migrantengruppen im Sinne, dass man muss sich das so vorstellen, und wir werden auch später auf diese theoretische Frage hinkommen, aber dass Migrantinnen und Migranten, die sehr lange hier sind und immer noch nicht gut situiert sind oder ausreichend situiert sind, sich jetzt noch stärker einer neuen Herausforderung stellen müssen als die sogenannten Sesshaften, wenn ich das so nennen darf. Denn sie haben es in dem Sinne noch nicht geschafft, also ihre Lebensumständen der heimischen Bevölkerung in dem Maße anzupassen, dass sie jetzt sagen können, ja bitte neue Bürgerinnen und Mitbürger, bitte kommen Sie, wir helfen oder wir machen Platz für die Neuen. Und die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn ich das so sagen darf, aber das merke ich, sind sehr bemüht, vor allem die Flüchtlinge aus Syrien, also das ist meine persönliche Beobachtung, jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, sind sehr bemüht, sich sehr schnell zurechtzufinden, sehr schnell Sprachkenntnisse zu erwerben und sich sehr schnell neu zu situieren und zu organisieren, damit sie endlich zu einer erwünschten Normalität kommen.
Ich habe gehört von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gerade auch im Zusammenhang mit Syrien, dass es gar keine kleine Gruppe von alteingesessenen, sozusagen syrischen Migrantinnen gibt in Österreich, die schon jahrelang da sind, die sich eingestellt haben darauf, nach und nach durch Familienzusammenführung und durch ihre in Österreich bestehenden Kontakte aus ihrem Clankreis, Familienkreis die Leute hierher zu bringen, und dass sie durchaus unwillig sind, wenn sie sehen, dass jetzt eine große Anzahl von Landsleuten, ehemaligen Landsleuten kommen und praktisch die Zeitordnung auf den Kopf stellen. Nicht mehr haben sie die Möglichkeit zu planen, dass im nächsten oder übernächsten Jahr jemand, der in Syrien halbwegs ruhig, wenn das noch möglich ist, lebt, auf geordneten Wegen nach Österreich kommen kann, sondern es gibt diese Herausforderung, die jetzt auch den Status der längeren Zeit schon in Österreich Seienden etwas auf den Kopf stellt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe zwar privat, auch nicht nur beruflich, sehr viel Kontakt mit Migrantinnen und Migranten aus den verschiedensten Ländern, zu alteingesessenen Syrer leider nicht. Aber das ist eine Beobachtung, die ich jeden Tag mache, hinsichtlich alteingesessenen Migranten aus anderen Ländern und den Neuankommenden. Mhm. Wie gesagt, also es ist eine verstärkte Spannung zu spüren in den Gruppen. Und es ist eine neue Situation, die erstmal sich neu organisieren muss, beziehungsweise diese neu ankommende Mitmenschen sich einbringen müssen und es ist da zu einer Neuordnung und Neusituierung kommen wird.
Ja. Ich gehe jetzt von dieser Beobachtung vielleicht gleich zu dem Punkt, der mir als erstes aufgefallen ist und auch sehr eingeleuchtet hat und ich das als eine neue Betrachtungsweise, vertiefende Betrachtungsweise des Migrationsproblems betrachtet habe aus Ihrem Beitrag, wo Sie nämlich damit beginnen zu sagen, bei Migration assoziiert man hauptsächlich einmal Ortsveränderung, Ortsverschiebung. Die kommen von irgendwo und gehen irgendwo hin. Und nach diesem Konzept wäre es einfach so, wenn Sie dann angekommen sind, dann sind Sie eben da und haben als Vorgeschichte noch den Migrationshintergrund, wie man sagt. Aber dann sind Sie eben hier und Ihre eigene Sprachwahl, die ja so gewesen ist, dass Sie gesagt haben, die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, das legt ja auch noch nahe, dass die hierher kommen, dann sind sie neue Mitbürgerinnen und das heißt Bürgerinnen, so wie wir auch. Ihr Hinweis ist aber, und wenn Sie da vielleicht ein bisschen was dazu sagen können, dass Migration eben nicht nur über die räumliche Schiene betrachtet werden soll, sondern auch über die zeitliche Schiene, das ist ein Prozess im Rahmen des Zeitablaufs.
Ja, vielen Dank. Also das ist meiner Ansicht nach eine wichtige Frage beziehungsweise ein wichtiger Aspekt von Migration. Migration wird natürlich zunächst vorwiegend räumlich gesehen. Es ist eine Bewegung von einem Ort zum nächsten. Aber so wie Sie richtig gesagt haben, wäre nur ein Ortswechsel oder auch nur ein kultureller Wechsel, der ortgebunden ist, wäre nur das die Frage oder würde nur das die Problematik aufwerfen, würden wir keine Gleichberechtigungsprobleme haben und würden diese neuen Mitbürger sofort anschließen können. Dem ist nicht so, denn es gibt eine intersubjektive Zeitlichkeit und die zeigt sich ab dem Moment, wenn der Migrant oder die Migrantin nicht mehr wandern, sondern irgendwo angekommen sind für länger oder auch für kürzer. Viele Migranten haben mehrere Stationen der Migration, mehrere Länder hinter sich, bevor sie sich endgültig niederlassen können. Also in diesem Wandern bleiben sie irgendwann mal an einem Ort stehen, oft auch unfreiwillig, wie mir eben viele Menschen erzählen. Also sie sind auf dem Weg nach Deutschland und werden in Österreich aufgegriffen und müssen hier bleiben. Also der Ort der neuen Sesshaftigkeit ist nicht immer freiwillig gewählt. Dennoch, sie bleiben stehen und dann offenbart sich eben diese Zeitlichkeit, die eine intersubjektive Vernetzung ist und sich so ausweist und die aber darüber entscheidet, ob jemand für immer Migrant bleiben wird, selbst sogar in der zweiten, dritten Generation oder sich als neuer Mitbürger und Mitbürgerin einbringen kann und darf.
Da möchte ich eine Zwischenfrage stellen. Sie sagen, die Migranten kommen an Stellen an, wo sie gar nicht hinkommen wollten. Mhm. Und da ergibt sich ja ein wichtiges Problem, das interessanterweise in dem Artikel von Ihnen nicht so wichtig ist, nämlich der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migranten.
Ja, richtig.
Und ich glaube, das ist nicht schlecht für die gegenwärtige Diskussion, das auch ins Auge zu fassen. Ich habe immer ein bisschen das flaue Gefühl, muss ich schon sagen, dass wenn man Flüchtlinge und Migrantinnen in einem zusammen nimmt, dann gibt es dieses bekannte, peinliche Problem des Asylum-Shoppings. Nämlich, es gibt Leute, die verlassen ihre Heimat, und zwar deswegen, weil sie bedroht sind. Mhm. Und sind eigentlich Asylsuchende. Mhm. Jetzt ist im Begriff des Asylsuchens nicht drinnen, dass man sich aussuchen kann, wo man Asyl sucht, sondern die ganze Idee des Asyls, auch in der Genfer Konvention und so weiter, ist, dass es einen sicheren Ort gibt. Einen sicheren Ort, in dem man vor der Bedrohung von Leib und Leben quasi geschützt ist und nicht in dieser Linie des Denkens geht es also um die Sicherung von Menschenleben und nicht um das andere, worüber wir jetzt geredet haben, nämlich einen über die Zeit hinweg auch auf eine Fremdintegration ausgerichtete Bewegung in neue Lebensumstände. Mhm. Und da würde ich fragen, klammern Sie die Flüchtlinge aus oder sehen Sie die Leute, die hier herkommen und ein neues Leben anfangen wollen und sich den Ort aussuchen wollen, wo sie das neue Leben anfangen, sehen Sie die auch als Flüchtlinge oder wie sieht das aus?
Ich klammere die Flüchtlinge nicht aus, sondern ich klammere sie ein, sagen wir mal so. Sie haben recht, also ich differenziere nicht in meiner Darstellung von Migration, differenziere nicht nach den Gründen für die Migration. Ich habe zwar angeführt, dass es verschiedene Arten von Migranten gibt, Für mich ist es wichtig, eine philosophische, allseitige Betrachtung und Analyse von Migration anbieten zu wollen oder anbieten zu können und auch darstellen zu können, wie die verschiedenen Identitäten in der Migration sich ausweisen, die verschiedenen Stadien, die die Menschen durchmachen, während sie wandern und was es für die Identitätsaspekten, Identitätsbrüche und Korrekturen bedeutet und auch für die Verknüpfung von individueller und öffentlicher Existenz das bedeutet. Und in diesem groben theoretischen Ausbau, wenn ich das so nennen darf, sind die Gründe für die Flucht eigentlich zweitrangig, weil ich mein Ausgangsgedanke ist, davon gehe ich aus, dass Menschen migrieren nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen.
Ja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Also ich sehe das natürlich ein und ich habe auch so ein ähnliches Verständnis von Migration wie Sie. Aber die Statistik sagt, dass die meisten Einwanderer nach Österreich Deutsche sind.
Das ist richtig, die größte, das ist
und
richtig.
Und das heißt, die könnten ja gut in Deutschland bleiben. Also das Deutschland ist ein sicherer Drittstaat, wollen wir mal sagen. Die sind aber, die wechseln quasi das Land, verlassen die Heimat und kommen nach Österreich aus Gründen, die ich jetzt genauer nicht kenne, weil wir so nett sind oder weil man besser verdient. Wenn sie aus Osten Deutschland kommen, ist das ein Problem, nicht? Ist das Migration auch?
Das ist auch Migration. Sie sind auch Migranten und sie werden aber oft als Migranten nicht wahrgenommen. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen. Ja? Und mein Mann zum Beispiel kommt aus Bayern und er sagt immer von sich, dass er ein Migrant ist. Wirklich? Und alle lachen ihn aus. Ja? Ja. Und er findet das gar nicht so schön. Aber nach meiner Definition von Migration sind sie, von Migration und Migranten sind sie selbstverständlich Migranten. Ja?
Das würde mich aber jetzt wirklich interessieren, bin ich jetzt gespannt. Sie haben ja eine Typologie und einen Verlauf in der Zeit skizziert, was in der Migration so stattfindet. Und ist es berechtigt, wenn Sie es jetzt erzählen, sich zu denken, dass das für Pakistanis und Bayern gleichzeitig gilt?
Also ja, würde ich sagen, aber in einer verschiedenen Intensität. Mhm. Mhm. Also auch in der Definition von Migration, die ich aufgestellt habe, spielen die Brüche in der Biografie eine sehr große Rolle und der Umgang mit diesen Brüchen genauso eigentlich sogar noch größere Rolle als der kulturelle Wechsel. Jetzt natürlich hat jemand, der von Deutschland oder vielleicht sogar von Bayern nach Österreich migriert, zwar auch geringfügige oder kleine Brüche in der Biografie und auch ein kultureller Wechsel, auch wenn man das negieren möchte, aber das ist natürlich nicht so stark ausgeprägt und nicht wahrnehmbar. Die Identitätsaspekte erfahren keine so starke Korrekturen wie bei jemand, wie Sie sagen, der aus Pakistan kommt.
Gut, jetzt noch einmal, mich interessiert dann, wie Sie das erzählen, welchen Verlauf das nimmt, aber die eine neugierige Frage kann ich mir auch nicht sozusagen jetzt verkneifen, wenn jemand aus Vorarlberg nach Wien kommt oder nach Kärnten nach Wien kommt, wie bewertet man das, weil der dramatische Bruch mit den Gepflogenheiten des Bregenzer Waldes, wenn man in, ist ja auch etwas sehr, sehr Eingreifendes und eine ganze Reihe, man muss ja auch sagen, tausende Studierende haben an dieser Stelle einen solchen Bruch mit den Heimatbedingungen, wenn sie nach Wien kommen.
Ja, das ist richtig. Aber die Frage ist jetzt wieder eine der intersubjektiven Zeit im Sinne von intersubjektiven Vernetzungen. Wenn diese keine so starke Brüche erleben und ich keinen sichtbaren, fühlbaren oder erlebbaren kulturellen Wechsel habe, dann ist das möglicherweise auch eine Art von Migration, aber eine Art Binnenmigration, die nicht so dramatisch verläuft.
Ja. Ja. Das ist ein schöner Ausdruck, ja.
Ja, genau. Das gibt es natürlich auch. Damit beschäftige ich mich weniger, weil ich mir denke, Binnenmigration, wie gesagt, da ist die Intensität nicht so stark. Und auch, weil es mir darum geht, Migration, ich versuche über die zeitliche Schiene Migration ein bisschen positiver in der Konnotation zu besetzen, als rein räumlich wenn man sich nur auf die räumliche Perspektive beschränkt, bleibt man ein Fremder. Also Waldenfels schreibt in seiner Topographie des Fremden, dass diese Bezeichnung fremd, gegen die ich sehr, sehr viel habe und sehr oft dagegen spreche, obwohl ich Waldenfels sehr, sehr schätze und mag, aber dieser Begriff des Fremden, das ist ortsgebunden. Das schreibt er selber in seinem Buch oder primär ortsgebunden. Und ich versuche, diese negative Konnotation abzumildern, indem ich Migration aus verschiedenen Perspektiven darstellen möchte, unser Blick ein bisschen entghettoisieren möchte, damit wir Migration nicht nur aus einer einzelnen Perspektive, also nicht nur als soziales oder nicht nur als politisches Problem sehen, sondern in einer Ganzheit so weit wie möglich. Und denn dann eröffnen sich neue Weiten und dann sieht man, dass Migration sehr wohl sehr viele positive Aspekte mit sich bringt, wie Kulturtransfer, Kunsttransfer, Transfer von kulturellen Artefakten, die sehr viel positive Neuerungen schaffen, mit einbringen und diese zur Disposition stellen in der neuen Gesellschaft. Und dann kann man, glaube ich, eher auf eine gleichberechtigte Weise miteinander kommunizieren und sich miteinander vernetzen, wenn das Ganze nicht sehr negativ konnotiert ist.
Das mit dem Fremden ist eine wichtige Sache, glaube ich. Sie denken an sowas, also Redewendungen wie Sie sind, das ist mir fremd geblieben.
Richtig, ja.
Das ist eine fremdartige Ansicht. Das ist die Sache, die dann so negativ besetzt ist. Es gibt auf der anderen Seite Fremdenverkehr. Nicht? Fremdenverkehr, ja. Was in Österreich eine ziemliche wirtschaftliche Stellung hat, eignet sich deswegen ganz gut als Vergleich, weil Fremdenverkehr ist deswegen nicht negativ, weil die Fremden wieder weggehen. Die kommen und gehen wieder weg und man kann ihnen Geld abverlangen und dann sind sie wieder weg und das nächste Mal, wenn sie kommen, zahlen sie wieder. Und die besondere Situation, wenn ich sie recht verstehe, auf die sie reagieren wollen, ist, wenn die Fremden kommen, aber nicht mehr wieder weggehen und man nicht einfach sagen kann, okay, jetzt sind sie freundlich, jetzt sind sie Mitbürgerinnen wie alle anderen, die immer schon da waren, sondern es sind Leute, die aus der Fremde gekommen sind und hier sind, aber sie warnen davor, das jetzt als Fremdbestandteile oder sowas zu nehmen und versuchen, ein Begriffsinstrumentarium zu entwickeln, wo dieses nicht ursprünglich hierher gehören, ne? Das nicht ursprünglich dahergehören, auf eine andere Art und Weise gedacht wird. Nämlich so gedacht wird zum Beispiel, dass das ursprüngliche Hierhergehören nicht die leitende Kategorie ist. Und dass man darauf hinweist, dass Kulturen etwas viel Mobileres sind, als dass man sagen könnte, da sitzt die eine Kultur, dort sitzt die andere Kultur und jetzt springt jemand in die fremde Kultur und bleibt dort fremd. Da muss man sozusagen sehen dazu, dass Kulturen selber einen Prozess darstellen.
Ja, unbedingt. Also ich fange auch immer mit, bei meiner Vorlesung oder meinem Seminar immer, und auch wenn ich schreibe, mit dem Hinweis darauf fange ich an, dass für eine positivere oder eine bessere allseitige Begriffsausarbeitung vom Phänomen Migration unbedingt eine bewegte und nicht statische Definition von Kultur die Basis sein kann und nichts anderes. Denn Kulturen sind keine Entitäten, keine Monaden, die sich nur gelegentlich berühren, sondern Kulturen sind Prozesse, auch historische Prozesse, die miteinander kommunizieren, verschmelzen, rezipiert werden und so weiter. Forné Betancourt sagt zum Beispiel, und da komme ich jetzt wieder, habe ich die Verbindung zu Migration, dass Migration eine Vielfalt an kulturellen Erfahrungen beinhaltet. Und aber um diese Vielfalt ausschöpfen zu können und gewinnbringend irgendwie ausnutzen zu können, brauchen wir unbedingt eine prozessuale, bewegtes Verständnis von Kultur.
Franz Wimmer zitieren Sie auch in der Richtung, der hat das auch, glaube ich, ziemlich stark gemacht.
Ja, genau.
Jetzt, wenn man von Prozessen, Kulturprozessen redet, ist aber doch auch nicht zu übersehen, dass es eine gewisse Trägheit in diesen Prozessen gibt. Das ist eine Anmerkung, die ich gerne gemacht hätte oder mir selber gemacht habe, wie ich das gelesen habe, was Sie schreiben, nämlich auf der Ebene, dass man prinzipiell einsieht, dass niemand von uns in derselben Suppe ständig sitzt und sagen kann, so bin ich, so war ich, so werde ich sein, dass wir uns klar sein müssen, dass wir selber in einer flexiblen Welt leben. Das habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, das anzuerkennen. Aber dass zu Prozessen auch unterschiedliche Prozessgeschwindigkeiten gehören und dass das, wenn man es als eine Flussbewegung nimmt, Staus und Wirbel ergibt, da würde ich auch gerne ein bisschen was hören darüber. Also Forderungen und Überforderungen. Wenn ich Prozess auffasse als etwas, was auch mit Widerständen konfrontiert ist, was bedeutet das für Migration? Der Hintergrund, den ich habe, um das auch noch auszusprechen, ist, ich habe so ein bisschen die Angst oder eine Scheu davor zu sagen, wenn man einfach nur Prozess sagt und an dieser Stelle eine Lockerheit und Flexibilität anspricht, dass man dann die andere Seite aus dem sozusagen aus dem Auge verliert, nämlich dass in all diesen Prozessen, wir sind so wunderschön global, wir sind so wunderschön prozessual und so, aller Orten Leute stehen bleiben, weil ihnen das zu schnell ist und weil sie mit den Prozessen, in die sie hineingerutscht sind, nicht mitkommen. Das sind dann halt auch manchmal die, die sagen, ich kann nichts mehr verkraften, ich kann nichts mehr verdauen. Wie geht man damit um?
Ja, das hören wir jetzt vor allem in den letzten Monaten in Europa, wobei man sagen muss, dass solche Migrationsbewegungen es überall auf der Welt schon immer gegeben hat. Wir sind jetzt gerade in Europa so stark davon betroffen. Natürlich ist das eine Herausforderung und für manche Menschen auch eine Überforderung, das verstehe ich. Die Migration als Phänomen bewegt sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit und es ist nicht immer schnell, manchmal zu schnell. Also die Zahlen im Moment, also kann man die Zahlen nur im Nachhinein, also retrospektiv verifizieren von Flüchtlingen, so wie Sie gesagt haben, die Prognosen wurden bei Weitem übertroffen. Also man kann im Prinzip gar keine Prognosen erstellen. Und wiederum eben diese Schnelligkeit, die aber keine stetige ist, stockt dadurch, dass aufgrund dieser neuen Schnelligkeit keine Neuorganisation der Gesellschaft jetzt stattfinden kann im Moment. Das ist meine Beobachtung im Sinne, also ich spreche ungern von Integration, weil Integration in letzter Zeit sehr negativ besetzt ist, ja, im Sinne von Assimilation, ja. Ich spreche deswegen gerne vom Neueinbringen und Neuorganisieren der Gesellschaft und der neuen Mitbürger. Also wir sind jetzt in letzter Zeit so sehr damit beschäftigt, den Neuankommenden zu helfen und irgendwie das Nötigste zu besorgen, weil die Geschwindigkeit so stark zugenommen hat, dass wir aus den Augen verlieren oder nicht so stark wahrnehmen, was passiert danach oder was passiert simultan zu dieser Geschwindigkeit. Dass es simultan zu dieser Geschwindigkeit große Verstopfungen gibt, wie Sie das genannt haben, in dem Sinne, dass Menschen auf der Strecke bleiben, dass Hilfe versagt wird, weil die staatlichen Stellen oder die Politiker oder die Politik überfordert sind oder die Ressourcen nur in einer Richtung kanalisiert werden und dass es eben keine konstruktive Neuorganisation der Gesellschaft gibt im Moment.
Aber das ist doch im Großen und Ganzen sozusagen ein sehr skeptischer und ein bisschen defensiver Ansatz, dass man sagt, okay, der Prozess ist jetzt ein wenig aufgehalten. Die Abfolgen, die Neueinbringung ist im Moment nicht so leicht möglich. Aber da steckt noch immer drinnen, dass es sinnvoll und notwendig wäre, dass alle Leute mit der Neueinbringung einverstanden sind und zwar mit mit Neueinbringungen, die von der Seite derer, die jetzt hier sitzen, ja alles andere als erwünscht sind. Also ich sehe einen Unterschied dazwischen mit der ersten Frage, bei der ersten Frage, nämlich, dass man alle Leute, die irgendwo sitzen, in irgendeinem Land, in irgendeiner Kultur, darauf aufmerksam macht, wisst ihr was, ihr seid nicht auf ewig in Garantie dafür, dass ihr gleich bleibt. Es rutschen euch, ohne dass ihr es wollt, so viele Sachen weg, die für euch selbstverständlich waren. Die kleinen Geschäfte sperren zu, stattdessen habt ihr einen Supermarkt, die bestimmte Sachen, die ihr gekauft habt, kriegt ihr nicht mehr, dafür kriegt ihr andere, ihr könnt es nicht mehr selber reparieren, ihr müsst es in die Werkstatt bringen. Das heißt, das sind jetzt sagen wir mehr technische Sachen, aber kulturmäßig natürlich auch, könnte man Beispiele bringen. Das heißt, diesen Leuten zu sagen, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass es jetzt überall Windräder gibt, die ihr nie gehabt habt, die euch vielleicht Kopfweh bereiten oder sowas ähnliches. Das brauchen wir, weil wir energiebewusster sind und solche Sachen. Das ist dieser Prozess des Auflockerns. Und das ist ja hundertprozentig sozusagen ohne Alternative, würde ich sagen. Ja. Wenn man denselben Gedanken aber jetzt nimmt und ihn sagt, okay, und das sind jetzt zehntausende Leute, die kommen wollen und ihr müsst da auch aufgelockert tätig sein, dann zögere ich ein bisschen. Ja? Dann zögere ich ein bisschen und sage, da ist vielleicht der Hinweis darauf, dass wir das locker machen können, wir schaffen das schon oder sowas, ist vielleicht nicht alles, was man da sagen kann. Also die um es sozusagen konkret zu sagen, wenn man Bedenken, die nicht ganz unberechtigt sind, nimmt, wie zum Beispiel die Rolle der Frau, was Frauen bei uns machen können und was von Frauen nicht akzeptiert wird bei Leuten, die aus islamisch geprägten Ländern kommen, die einfach die Gleichberechtigung der Frau an wichtigen Stellen nicht anerkennen, ja. Weil sie lassen sie nicht untersuchen von einer Ärztin, die geben einer Frau nicht die Hand und wir sollen jetzt sagen, das ist das, was sie einbringen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sagen würde, da ist das Stoppen der Flexibilität und der Flussbewegung nicht einfach ein Zeichen dafür, dass man überfordert ist, sondern da stockt man auch deswegen, weil man sagt, bestimmte Sachen, die Leute hier reinbringen und einbringen, die sind ja nicht erwünscht.
Nun ja, es ist natürlich so, durch dieses Neueinbringen von den neuen, neu ankommenden Flüchtlingen oder neu ankommenden Migranten, aber auch durch die etwas länger da lebenden Migranten, sie bringen natürlich, so wie Sie sagen, neue kulturelle Artefakte, neue Werte, neue Normen, aber auch verschiedene Ansichten, die Sie vorhin angesprochen haben, mit ein. Da hilft nur ein Neuverhandeln. Ja? Ein Dialog entsteht sowieso, wenn zwei Kulturen oder mehrere Kulturen miteinander in Berührung kommen. Und es kommt laut Elmar Hollenstein sofort, wenn zwei Kulturen in Kontakt kommen, zu Korrekturen und Änderungen. Der Meinung bin ich auch. Wir müssen jetzt sehen, wie gehen wir mit diesen Änderungen um, beziehungsweise, so wie Sie das genannt haben, was ist wünschenswert, was können wir übernehmen, was müssen wir neu verhandeln. Ich habe gegenteilige Erfahrungen. Ich habe sogar im Moment eine reine Männergruppe aus Syrien, als Deutschschüler, und ich habe überhaupt kein Problem als Frau, sie zu unterrichten. Sie haben noch nie mich als Frau Lehrerin abgelehnt. Im Gegenteil, sie freuen sich, wenn wir Fortschritte machen, wenn sie schneller die deutsche Sprache sich aneignen können. Und das ist meine Beobachtung jetzt nicht nur mit dieser einen Gruppe, sondern in den 4 Jahren. Möglicherweise, und das nehme ich sogar an, dass diese Männer, die bei mir als Schüler sitzen zu Hause Ehemänner sind und auch Verwandte. Das ist eben dieser erweiterte Subjektbegriff von dem Japaner Watsuji, was ich anwende, diese verschiedene Vernetzung der Menschen, dass die sich in den anderen Vernetzungen anders verhalten. Also selbstverständlich verhalten sie sich zu mir als Schüler anders, als sie zu ihrer Ehefrau zu Hause sind. Ja? Ich hoffe, sie sind auch gut zu ihrer Ehefrau, so wie sie gut zu mir sind als Schüler. Nun, wir müssen jetzt schauen, was kommt, was eingebracht wird. Wir müssen nicht alles akzeptieren und alles naiv übernehmen. Aber was wir auf jeden Fall werden tun müssen, ob wir wollen oder nicht, ist die Gesellschaft neu ausverhandeln. Mit diesen neuen Werten und mit neuen Normen, mit neuer Struktur, neuer Organisation. Denn wenn wir uns zwar ein Ausverhalten ausverhandeln auf gleicher Augenhöhe, denn alles andere funktioniert nicht, hier stellt sich sofort eine weitere Frage, die ich auch des Öfteren anspreche, die Frage von Machtstrukturen. Ich frage dann sehr oft, wer darf überhaupt über Migranten sprechen? Und habe festgestellt, dass die Problematik nicht im Fragewort wer, sondern in der Präposition über liegt. Es wird sehr oft über Migranten gesprochen und selten mit Migranten oder nicht immer mit Migranten. Und damit meine ich, es ist wichtig, alle Gruppen mit einzubeziehen, die diese neue Gesellschaft bilden und bilden sollen und sie als gleichberechtigte Verhandlungspartner mit einzubeziehen, wobei selbstverständlich nicht alles als gut und wünschenswert gilt, vice versa, in mehreren Richtungen.
Da sprechen Sie insofern, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema an, weil diese Gleichberechtigung, die ja darauf aufsetzt, dass wir menschliche Solidarität haben, dass wir ein klares Bewusstsein davon haben, dass es uns eher durch Glück an der Stelle besser geht als anderen, dass es uns selbst, und das waren jetzt nicht wir persönlich, aber unseren Ländern vor 70 Jahren oder 60 Jahren genügend beschissen gegangen ist und wir diese Hilfe gebraucht haben oder gebraucht hätten. Also das sind alles Gründe für das gleichberechtigte Aushandeln. Auf der anderen Seite ist es aber so, es führt kein Weg daran vorbei, dass das ein asymmetrisches Verhältnis ist, weil die Leute kommen von woher und waren nicht hier. Also ich habe jetzt, wie Sie das gesprochen haben, habe ich gedacht, was hilft mir das Modell eines Eisenbahnabteils? Ein Eisenbahnabteil, in dem man ja immer wieder die Erfahrung macht, dass da drei Leute sitzen, die schon sozusagen in der vorletzten Station eingestiegen sind und die bilden dort eine gewisse Einheitlichkeit, haben ihre Füße auf den Sitzen oder ihre Gepäckstücke irgendwo stehen und instinktiv, weil sie länger schon da sind, bauen sie eine Barriere auf gegen die Leute, die die Tür aufmachen und sagen, ist hier noch ein freier Platz. Ja? Glücklicherweise lässt sich das solange freie Plätze sind, meistens Regeln. Aber wenn in ein Abteil von 6 Leuten, sagen wir mal, noch weitere 6 dazukommen und alle jetzt sich wirklich an den Rand setzen müssen oder halt einfach unbequemer sitzen, dann würde man sagen, wenn der Zug entsprechend überbelegt ist und wenn jeder dasselbe Ticket gezahlt hat, dann gibt es gute Gründe dafür zu sagen, weißt du was, du musst eben auch dorthin rücken, auch wenn du vorher da gewesen bist. Ja? Also diese Gleichheitsforderung und auch die Unsymmetrie, dass die ein bisschen später gekommen sind, kann kein Grund dafür sein, dass die nicht dasselbe Recht haben, auf irgendeine machbare Art und Weise mit dem Zug weiterzufahren. Aber das Modell stimmt nicht ganz bei der Migration.
Das stimmt ganz und gar nicht. Eben. Ja.
Inwiefern stimmt das nicht? Das würde mich interessieren, weil wenn es nicht stimmt, dann müsste man ja sagen, dass die Leute vorher da waren, das hat ein anderes Gewicht. Das kann man nicht einfach, dass die Leute hier was aufgebaut haben, dass die Leute hier in einer Kultur sind. Das hat auch ein eigenes Gewicht, das nicht ganz einfach dadurch ausgeglichen oder zum Ausbalancieren gebracht werden kann, dass man sagt, okay, nehmen wir noch andere Leute rein, die sind jetzt dann auch da.
Ja, Ja, das ist so. Und das war ein sehr schöner Vergleich. Also ich hoffe, dass unser Zug noch nicht voll ist. Ja. Aber es ist etwas Schönes, wenn man irgendwo sesshaft sein kann und gewisse Privilegien sich über Generationen auch erarbeitet hat. Also ich spreche das niemandem ab und sage auch nicht, dass jeder etwas abgeben muss. Wenn man, aber nicht alle Menschen, die hier sesshaft sind und die seit Generationen hier leben, sind privilegiert. Ja? Die Machtstrukturen sind sehr subtil und sie werden auf verschiedene Weise eingesetzt. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß es jetzt nicht mehr, dieses Jahr im Februar, eine Tagung gehabt, interkulturelle Kompetenz in der Kritik hieß sie, worin wir versucht haben aufzuzeigen, dass wie so ein gutes Konzept wie interkulturelle Kompetenz zu unterrichten von Machtstrukturen durchwachsen ist und wie diese Seminare eigentlich in letzter Zeit verstärkt dazu genutzt werden, eben um Machtstrukturen auch zu festigen.
Wie geht das?
Ja, sehr einfach, indem, also Franz Wimmer hat eine sehr wichtige Frage gestellt zum Schluss der Tagung, die mich seit damals immer wieder beschäftigt. Wer braucht interkulturelle Kompetenz und wer bekommt das? Und wir haben festgestellt, dass alle interkulturelle Kompetenz brauchen, sowohl die Sesshaften als auch die Migranten, aber eigentlich großteils Manager, die ins Ausland entsandt werden, um denen bessere Verkaufsstrategien in die Hände zu geben, bekommen solche Seminare. Jetzt ist etwas so in der Art angedacht, hier in Österreich, als so eine Art Wertekatalog. Ich habe das am Anfang ein bisschen als ein Scherz aufgefasst, dass ich davon gelesen habe in der Zeitung, aber es scheint zu stimmen. Selbstverständlich brauchen Migranten auch interkulturelle Kompetenz, aber sehr wichtig ist eben die Gleichberechtigung, auf welche Art und Weise wird diese interkulturelle Kompetenz vermittelt. Wird sie als ein Machtinstrument missbraucht, beziehungsweise werden diese österreichischen Werte, welche auch immer die sein mögen, missbraucht, um jemand auszuschließen? Oder werden sie positiv genutzt, um jemand als neuer Bürger willkommen zu heißen, beziehungsweise ihm oder ihr den Weg in die neue Gesellschaft zu erleichtern? Ja? Ebenfalls die Sprachkurse, ja, die sind eine große Hilfe und ich finde das großartig, dass so viele Kurse auch bezahlt werden, denn Sprache ist das wichtigste Instrument, um eine neue Verortung anzustreben. Dennoch werden Sprachkenntnisse auch manchmal bei den Einbürgerungen bzw. Visavergabe und so weiter auch als Machtinstrument missbraucht. Also man kann auch gute Ansätze als Machtinstrumente missbrauchen oder sie eben zu nutzen, um der Gesellschaft langfristig zu bereichern oder zu sichern, indem man diese neu ankommenden Mitbürger schnell, so schnell wie möglich als neue Mitbürger sich verorten lässt.
Ich habe vergangene Woche einen sehr kurzen, aber einprägsamen Satz gelesen von einer deutschen Politikerin, die gesagt hat, die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die Migrantinnen, das sind keine Heiligen, das sind Menschen.
Natürlich.
Das finde ich einerseits wirklich gut dazu passend zu dem Aushandeln, weil was macht man mit Menschen? Man handelt aus. Man handelt mit Menschen aus, man über Sprache, über mitgebrachte Handlungsmuster und so weiter. Das ist letztlich dasselbe, was man macht in Österreich auch, wenn man vom 6. Bezirk in den 10. Bezirk geht. Nicht? Wenn ich in einem Beisel in Favoriten sitze, dann wird mir auch nichts anderes überbleiben, als in einem gewissen Sinn etwas auszuhandeln. Und ja. Das kann durchaus auch schief gehen. Aber mit dem Heiligen, was da angesprochen ist, verbindet sich noch ein anderes Problem, von dem wir noch nicht geredet haben, nämlich eine gewisse Glorifizierung der Fremden. Und das hindert eigentlich auch den Aushandlungsprozess. Nicht? Und zwar ziemlich deutlich, weil wenn man sich sagt, mein Gott, die sind alle so arm und haben so viel mitgemacht und so bedürftig, die können eigentlich nichts wie großartig sein. Sozusagen durchs Leid, der Terminus Leiden kommt mir ein bisschen zu oft vor, in dem, was Sie schreiben. Sie sind sozusagen leidgeprägt, ja, sind Schmerzensmänner und Schmerzensfrauen. Ja. Und wenn das dann alles Schmerzenspersonen sind, bei denen man eigentlich gar nicht mehr dazukommt, die eigene normale Alltäglichkeit also ins Geschäft mitzubringen und einzubringen, dann ist die Enttäuschung, wenn das keine Heiligen sind, möglicherweise eine bittere Sache.
Ja, selbstverständlich. Ja. Also so habe ich das gar nicht gesehen, dass ich so viel vom Leid geschrieben habe. Wahrscheinlich wollte ich Empathie wecken für die Stationen dieser Wanderung, bis man endlich irgendwo ankommt. Denn oft weiß man nicht, was es bedeutet, wenn man diese Brüche erlebt hat, wecken. Aber selbstverständlich sind das normale Menschen und das sind auch gleichberechtigte Menschen. Und Gleichberechtigung bedeutet nicht, jemanden zu bevorteilen. Das ist eigentlich diskriminierend, jemanden zu bevorteilen, weil ich würde diese Menschen ja nicht ernst nehmen oder nicht für voll nehmen oder so wie ein Kind behandeln. Also Migranten werden oft wie Kinder behandelt, stelle ich fest in der Alltagswelt, auch aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der Unkenntnisse der neuen Örtlichkeiten oder der Gegebenheiten. Und sie auch selber sprechen von sich, also in einem Buch vom Kollegen George Bourdais, der seinen Weg beschrieben hat, wie er mit seiner Familie in dem Lager Dreiskirchen war und dort mit anderen Migranten gesprochen hat und das verschriftlicht hat. Dort auch, haben sich auch einige Migranten selbst als Kinder, als unmündige Kinder manchmal bezeichnet.
Es ist natürlich dadurch noch ein bisschen gesteigertes Problem, als wenn tausende Leute über eine Route im Feld ankommen und ihnen ist kalt und sie haben nichts zu essen, dann verhält man sich wie die Mutter.
Richtig, ja.
Nämlich man macht was Warmes zum Essen und versucht ihnen Decken zu geben, damit sie sich schlafen legen können und einmal eine Nacht durchschlafen. Das heißt, es gehört an der Stelle sozusagen schon zur traumatischen Geschichte dazu, dass sie diese Reaktionen auslöst. Und dann davon wieder wegzukommen, das ist der Zeitaspekt, nicht? Das ist der von Ihnen betonte Zeitaspekt, bei dem man bereit sein muss zu sagen, okay, jetzt habt ihr die Decken, jetzt habt ihr die Suppe, aber das kann es nicht bleiben.
Ja, richtig, weil sonst würde man die Menschen ja abhängig machen und unmündig machen, was sie nicht sind. Sie sind selbst handelnde Subjekte und das tun sie auch, indem sie wandern und versuchen, wenigstens einen Ort ihrer Wahl zu erreichen. Ob sie das schaffen oder nicht, liegt an den Umständen. Natürlich ist eine Frage der Empathie und der Solidarität, dass man Menschen, insgesamt Menschen in Not hilft. Das gehört zum Menschsein, glaube ich, dazu. Und ich war auch ganz stolz auf die Zivilgesellschaft, wie sie das auf eine ungeahnte Art und Weise in so eine Hilfsbereitschaft und Hilfswelle das alles geschafft hat, das zu organisieren und immer noch tut im Prinzip. Aber langfristig braucht es staatliche Strukturen und langfristig braucht es eine Ausverhandlung der neuen Gesellschaft, indem wir diese Menschen ernst nehmen und nicht als Gäste, als Fremde, die wieder im Sinne vom Fremdenverkehr wieder zu gehen haben, sondern als Menschen, die jetzt gekommen sind, um zu bleiben, wahrnehmen und versuchen, eine neue Gesellschaft zu bilden.
Mich würde da etwas interessieren, was Sie dazu sagen, gerade mit Zivilgesellschaft und Staat. Da hat man immer wieder mal gehört, dass Leute sagen, auch von sich selber sagen, wir tun etwas, das sollte eigentlich der Staat machen. Der Staat hat versagt, wir springen ein in dieser Sache und auf diese Art und Weise erhält die Hilfsaktivität dann noch eine antistaatliche, antibürokratische Drehung. Das fand ich eigentlich nicht richtig, weil unser Staat ist nicht eingestellt darauf. Alle sind überrascht worden. Ein Staat ist eingestellt auf mittelfristig planbare Zusammenhänge und hat so und so viele Beamte um Visa-Applikationen zu bearbeiten. Das sind zu wenige, da sind wir uns irgendwie einig, das hätte alles viel besser sein können. Aber es ist undenkbar, geht nicht. Es geht schlicht und einfach nicht, dass man in 3 Monaten eine Infrastruktur aufbaut, die alle diese Erfordernisse nun so aus der Hand weg erfüllt. Das heißt, diese Spannung zwischen wo die Zivilgesellschaft sich einschaltet und dem, was der Staat tun kann, das ist eine Spannung, ich glaube, die kriegt man nicht weg.
Das ist richtig. Das ist eine sehr interessante Sache, die Sie ansprechen und die ich auch des Öfteren versucht habe darzustellen, die Verknüpfung von individueller und öffentlicher Existenz. Also da sieht man jetzt wirklich wunderbar, wie das Ganze funktioniert. Die Zivilgesellschaft verhält sich wie ein Subjekt und fordert den Staat heraus und unternimmt selbstständig und ohne jemanden zu fragen Hilfsaktionen, nimmt einfach baut gesellschaftliche Strukturen auf im Kleinen. Gruppen organisieren sich in einer Geschwindigkeit über soziale Netzwerke, die kaum denkbar war früher. Und das sind lauter einzelne Individuen, die zu Gesellschaft geworden sind, zu private Gesellschaften, Zivilgesellschaften, die staatliche Aufgaben übernehmen. Das wiederum fordert eben die Politik und die staatlichen Strukturen heraus, dass sie auch schneller sich organisieren müssen. Natürlich waren sie nicht darauf ausgerichtet und natürlich können sie nicht die Beamten um das Dreifache aufstocken in einem Monat, das verstehe ich auch. Aber sie waren dann doch so weit herausgefordert, dass sie schneller wie üblich etwas tun mussten, darauf reagieren mussten. Die Zivilgesellschaft hat, beziehungsweise die Individuen, die sich als zivilgesellschaftliche Gruppen eingebracht haben, haben ihre Verantwortung zur Gesellschaftsbildung, wie Forné Betancourt das nennt, haben sie sofort übernommen, auf eine sehr schnelle, sehr effektive und sehr beeindruckende Art und Weise.
Das hat man nicht kommen sehen, oder?
Nein, gar nicht.
Man hat das so wenig kommen sehen. Nein, es ist eigentlich so, das hat man nicht kommen sehen. Man hätte viel genauer kommen sehen müssen, was sich da zusammentraut. Ja? Ja. Und das war natürlich ein massives Versagen der politisch Verantwortlichen.
Ja, natürlich. Ja.
Also ganz zu schweigen davon, wer diese Bewegungen alle ausgelöst hat mit Kriegshandlungen und so ähnlich. Das ist sowieso schon mal eine Frage der Verantwortung. Aber dann Millionen von Leuten zwischengelagert in Jordanien, Libanon und der Türkei, ja. Und niemand in der EU macht sich einen Gedanken darüber, dass das auf die Dauer möglicherweise nicht gut geht. Also das ist ein massives Versagen, das hätte man sehen können. Aber ich muss auch von mir selber sagen, ich hätte mich gar nicht getraut zu hoffen, dass das so positiv aufgegriffen wird von Vertreterinnen der Zivilgesellschaft.
Ja, da muss ich absolut zustimmen. Und jetzt ohne in eine naive Art und Weise zu sagen, also wir sind jetzt alle, wir haben es alle geschafft oder wir schaffen das, das weiß ich noch gar nicht, ich hoffe das. Aber ich bin sehr stolz auf alle, die mit so viel persönlichem Einsatz gezeigt haben, was Solidarität wirklich bedeutet, die sich als empathische Subjekte verhalten haben und nicht gesagt haben, das geht mich alles überhaupt nichts an. Denn die Möglichkeit bestand ja auch, dass wir sagen, ja bitte, die Politik soll das machen. Ja?
Also wenn ich jetzt aus der österreichischen Kultur heraus rede, die ja, wie man sieht, glücklicherweise doch etwas flexibel ist, würde ich sagen, die österreichische Kultur würde ja eher dazu neigen, zu raunzen und zu sagen, mein Gott, das haben sie schon wieder nicht geschafft. Ja? Und dass man stattdessen von Seiten der österreichischen Kultur so flexibel und so im Fluss ist, dass man eine andere Gangart wählen kann und statt des sich Beklagens darüber, dass jemand anderer etwas nicht tut, was er tun sollte, selber etwas tut und damit eine neue Situation schafft. Das finde ich ein schönes Beispiel von Lernen aus diesen Kontexten.
Ja, absolut. Also ich habe in einem Kommentar eben Rolf Elberfeld, der sehr bekannte interkulturelle Philosoph ist, hat eben bei dieser, ein sehr interessanter Beitrag bei dieser Tagung interkulturelle Kompetenz in der Kritik gehalten, aus Sicht von japanischer Philosophie. Und ich habe einen Kommentar dazu geschrieben und in diesem Kommentar und in seinem Vortrag stand, inwieweit ein Mensch, wenn er in Berührung mit fremden Kulturen oder mit unbekannten Situationen aus sich herausgehen kann. Und es ist eine, auch eben dieses Philosophen, den ich bearbeite, Watsuji, dass man sehr wohl, sobald man in Kontakt oder in eine unbekannte Situation oder in Kontakt mit unbekannten Aspekten kommt, in gewisser Weise aus sich heraustritt. Und ich behaupte jetzt, dass die Gesellschaft aus sich herausgetreten ist und sich neue Fragen gestellt hat, neu reflektiert hat, sich neu organisiert hat. Also diese Menschen, die in Berührung mit anderen Menschen aus sich herausgetreten sind, haben in weiterer Folge als Mitglieder dieser Gesellschaft die Gesellschaft dazu gebracht, aus sich herauszutreten und neue Wege, neue Situationen zu meistern und zu begehen.
Das wollen wir erst mal festhalten und gleichzeitig die Daumen halten, dass das noch so bleibt und dass, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, wir dabei noch immer bleiben können. Danke, Frau Bianca Poteva, für das Gespräch.
Ja, gerne. Danke auch.
Gelin Aysche.
aufwachen.